Radio Emscher Lippe. Der Tag bei uns.
Freitagabend. Hier bekommt ihr alles Wichtige des Tages aus Gladbeck, Bottrop und Gelsenkirchen kompakt zusammengefasst. Wir starten mit einem kurzen Themenüberblick. Zu Beginn gibt's eine wichtige Nachricht für Bus- und Straßenbahnpendler in Gladbeck, Bottrop und Gelsenkirchen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten im kommunalen Nahverkehr heute zum Warnstreik aufgerufen. Was das für euch bedeutet, erfahrt ihr gleich. Danach geht's in den Gelsenkirchener Süden. Da wurde am späten Nachmittag ein weißes Fahrrad aufgestellt. In Gedenken an die 12-jährige Radfahrerin, die am Dienstag tödlich verunglückt ist. Und zum Schluss sprechen wir über den Sparkasseneinbruch in Gelsenkirchen-Buer. Mein Kollege Fabian Hölscher hat heute mit einem Betroffenen gesprochen, der gegen die Sparkasse klagt. Er hat uns verraten, wie er mit dieser spektakulären Ausnahmesituation umgeht, und auch sein Anwalt kommt zu Wort. Ich bin Max Berger und jetzt geht's los. Hallo! Das war heute Vormittag die Nachricht. Schneller als gedacht wird der Nahverkehr bei uns wieder lahmliegen. Nächste Woche Montag müsst ihr euch als Pendler in Gladbeck, Bottrop und Gelsenkirchen eine Alternative zu Bus und Straßenbahn suchen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten im kommunalen Nahverkehr heute zum Warnstreik aufgerufen. Die Nachricht kam um kurz vor 9:30 rein und kurz danach haben auch unsere Busunternehmen gesagt, wie es bei ihnen laufen wird. In Gelsenkirchen habt ihr ziemlich schlechte Karten. Bei der Bogestra werden keine Busse oder Straßenbahn fahren. Da liegt am Montag der gesamte Betrieb lahm. Die Festische hat angekündigt, dass zumindest ein paar Linien unterwegs sein werden, die von Subunternehmen bedient werden, zum Beispiel der SB16 und der SB91. S- und Regionalbahn sind von dem Streikaufruf nicht betroffen, die Züge werden also fahren. Vermutlich wird die Aktion nächste Woche aber nicht die letzte im laufenden Tarifstreit bleiben. Die erste Gesprächsrunde war ja letzte Woche ohne Ergebnis abgebrochen worden. Anfang März wird weiter verhandelt. Jetzt geht's in den Gelsenkirchener Süden. Am späten Nachmittag stand da ein wichtiger Termin an. An der Wildenbruchstraße, Ecke Wikingstraße, wurde ein komplett weißes Fahrrad aufgestellt. In Gedenken an die 12-jährige Radfahrerin, die genau da am Dienstag tödlich verunglückt ist. Mit diesem Ghostbike will der Fahrradclub ADFC darauf aufmerksam machen, wie gefährlich der Straßenverkehr für Radfahrer sein kann. Es ist schon das 5. Mahnmal in Gelsenkirchen. Das Mädchen war am Dienstagmorgen mit einem E-Bike im Gelsenkirchener Süden unterwegs. An der Kreuzung in der Nähe des Hauptbahnhofs ist die 12-Jährige dann mit einem LKW zusammengestoßen. Ja, und kurze Zeit später im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen gestorben. Auch wenn der genaue Hergang des Unfalls und die Schuldfrage noch nicht geklärt sind, will der Fahrradclub in Gelsenkirchen ein Zeichen für die Radfahrerin setzen. Und dieses weiße Ghostbike wird sichtbar an der Kreuzung bleiben. Ein Thema hat uns heute besonders beschäftigt, das schauen wir uns jetzt ausführlich an. Knapp über einen Monat ist das schon her, der spektakuläre Einbruch in die Sparkasse in Gelsenkirchen-Buer. Heute haben sich mehrere Betroffene geäußert. Mandanten des Dattelner Rechtsanwalts Daniel Kuhlmann, der etwa 600 Opfer des Einbruchs betreut, kamen zu Wort. Darunter Joachim Alfred Wagner, der 63-Jährige, arbeitet im öffentlichen Dienst. Radio Emscher Lippe-Redakteur Fabian Hölscher hat mit ihm gesprochen.
Herr Wagner, vor einem knappen Monat gab es die Hiobsbotschaft aus Gelsenkirchen-Buer. Was ging in Ihnen vor, als Sie von dem Einbruch gehört haben?
Also mir ging es richtig schlecht. Mir lief ein Schauer über den Rücken. Ich hatte eine Gänsehaut. Ich konnte da erst gar nicht das realisieren, dass mir so etwas jetzt auch noch passiert. Denn ich war ja froh, ein Schließfach bekommen zu haben, aufgrund von Einbrüchen, die bei mir eben halt in der Wohnung und im Haus waren. Und da hat man sich dann sicher aufgehoben gefühlt.
Was war denn hier ein Schießfach?
Ja, also das waren eben halt die Erbstücke von den Eltern und Großeltern, zum anderen auch die Altersvorsorge in Gold eben halt. Man hat eben gespart, man hat also Stück für Stück also auch dann zugesehen, dass man immer was beiseite gelegt hatte und hatte dann da eben halt für Krügerrand gekauft.
Können Sie das beziffern, was Sie im Schießfach hatten, circa?
Also ich sag mal so, das waren unter 50.000. Ich bin Arbeiterklasse eben halt und da kommt natürlich, ist natürlich nicht so horrende Summe wie bei den anderen Kollegen, die Firmen haben.
Wie geht's Ihnen persönlich seit dem Verlust?
Ja, es ist also sehr schwer für mich. Ich hoffe eben halt natürlich immer noch, gewisse Teile eventuell wiederbekommen zu können, was ich aber leider eben halt noch nicht gewahr geworden bin. Das andere ist eben halt, manche Sachen, so wie Gold oder so weiter, also solche Leute gehen hin und schmelzen es eben halt ruckzuck ein, damit man eben halt das nicht nachvollziehen kann, wo es hergekommen ist. Also das heißt, manche Dinge, wo ich sehr dran gehangen habe oder auch eben halt die Familie, die werden wohl weg sein. Dann natürlich sehe ich mich hier eben halt auch eben halt gut aufgehoben, um genug Power zu haben, um irgendwas überhaupt erreichen zu können, um dass man eben halt die Altersvorsorge eben halt wiederbekommen kann und ich nicht umsonst gearbeitet habe, jahrelang.
Die Hoffnungen von Joachim Alfred Wagner liegen also auf dem Anwalt Daniel Kuhlmann. Er sagte uns im Radio Emscher Lippe-Interview, dass er zuversichtlich ist, dass seine drei eingereichten Klagen beim Landgericht Essen erfolgreich sein werden.
Eine Bank ist verpflichtet, tresormäßig zu sichern, sagen die Juristen und die Urteile. Das heißt, die müssen die Sicherheitsvorkehrungen ergreifen, die nach der Schutzklasse, die so ein Bankraum haben muss, erforderlich sind. Das heißt, da müssen Bewegungsmelder drin sein, da müssen Erschütterungsmelder drin sein, verschiedene Sensoren. Das ist aber nicht unbedingt zwingend. Man kann auch sagen, okay, wir haben ein anderes Sicherheitssystem. Wenn ich jetzt nur Bewegungsmelder habe und keine Wandsicherung, dann kann man zum Beispiel auch Wächter patrouillieren lassen. Also es gibt jetzt nicht die Lösung, aber man muss eben insgesamt ein ausgeklügeltes Sicherheitssystem haben, was jede Schwachstelle abdeckt. Und wenn man das hat, ist eigentlich davon auszugehen, dass so ein Einbruch gar nicht stattfinden kann. Und das sagt auch unser Sachverständiger. Und hier gibt es natürlich auch viele Indizien. Zum Beispiel, dass die Täter 48 Stunden tatsächlich in der Bank waren, unbemerkt. Ist ein Indiz dafür, dass man nicht regelmäßig patrouilliert haben kann und dass es auch keine Wandsicherung des Tresorraums gegeben haben kann. Und wir hatten zwei Feueralarme, ein am Anfang an der Tat, ein am Ende der Tat. Auf keinen wurde reagiert. Und wenn nicht reagiert wird, spricht dafür, dass wenn es ein Sicherheitskonzept tatsächlich gegeben hat, das in dem Fall nicht umgesetzt worden ist. Und das sind alles so Punkte, die dann schon für leichte Fahrlässigkeit reichen und die würden auch Haftung schon begründen. Also ich brauche jetzt nicht die schlimmsten Sorgfaltsverstöße, sondern leichte Fahrlässigkeit reicht und unser Sachverständiger hat da schon viele Anhaltspunkte für gesammelt und ist der Meinung, das kann da nicht mit rechten Dingen zugegangen sein, dann sind wir in der Fahrlässigkeit und haftet die Bank.
Kuhlmann hofft, dass die drei Klagen als Musterklagen anerkannt werden. Dies könne eine juristische Auseinandersetzung der Betroffenen mit der Sparkasse beschleunigen. Von den Sparkasseneinbrechern fehlt immer noch jede Spur. Und das war der Tag bei uns für heute. Mehr Hintergründe hört ihr regelmäßig in unseren Nachrichtenpodcasts, jederzeit in der Radio Emscher Lippe App, auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Und alles, was sonst noch wichtig wird, hört ihr rund um die Uhr bei uns im Radio und im Livestream. Euch jetzt aber erstmal einen entspannten Feierabend.